Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des Klimafunk, eine Sendung der Parents for Future München, hier auf LoRa München. Mein Name ist Ulrich Türk. Das große Thema für unsere letzte Sendung in diesem Jahr ist ein Gespräch mit Lea Dohm. Im Jahr 2019 hat sie zusammen mit Mareike Schulze die Psychologists for Future in Deutschland gegründet. Eine mittlerweile große Gruppe von Psychologen und Psychotherapeuten setzt sich für den Klimaschutz und auch den richtigen Umgang mit dem Klimawandel ein. Daneben haben Lea Dohm und Mareike Schulze dieses Jahr ihr Buch Klimagefühle veröffentlicht. Meine Kollegin Elisabeth Frank hat mit ihr gesprochen. Später in der Sendung hat Manfred Bauer euch einige Veranstaltungstipps vorbereitet. Doch zunächst zum Interview mit Lea Dohm.
Herzlich willkommen, Lea Dohm, in unserer Sendung Auf den Punkt Klimafunk. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über ein paar Fragen zu sprechen, die uns ganz brennend interessieren. Vielleicht die allererste. Mareike und du, ihr kanntet euch nicht, als ihr 2019 die Psychologists for Future gegründet habt. Wie kam es dazu? Was war euer Anliegen?
Ja, das war die Zeit, Anfang 2019, als die Klimaproteste gerade größer und größer wurden. Und ich war da in einer Facebook-Gruppe, was natürlich schlimm ist, weil Facebook schlimm ist. Aber ich war in dieser Gruppe für Psychotherapeutinnen. Und da habe ich einen Post von Mareike gelesen, die geschrieben hatten, sie würde sich da Gedanken drüber machen, über diese ganzen Proteste und diese ganzen Klimathemen. Das hätte doch auch was mit Psychologie zu tun, wie wir das denn sehen würden. Und da kam ziemlich viel Gegenrede im Sinne von, nee, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun und das geht uns auch nichts an. Ich bin aber drauf angesprungen, also wir haben tatsächlich auch noch einen Screenshot davon, weil das so beeindruckend war, und dann haben wir telefoniert und haben uns ganz gut verstanden, obwohl wir uns gar nicht kannten, und waren dann irgendwann an so einem Punkt, dass wir gedacht haben, wir machen das jetzt einfach, wir gründen die jetzt und dann gucken wir mal. Wir hatten so ein bisschen die Fantasie, dass das Ganze vielleicht nach 3 Wochen wieder vorbei sein könnte.
Das Gegenteil ist der Fall.
Genau, und dann hat es sich aber ziemlich schnell verselbstständigt. Wir haben dann die Fachverbände angeschrieben, die Berufsverbände und die Kammern, und haben gefragt, ob es sowas schon gibt. Gab es nicht. Aber dadurch haben wir ziemlich schnell ziemlich viele MitstreiterInnen gefunden und waren einfach nicht mehr so wenige. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir eine Berufsgruppe sind, die sich einerseits mit so Verdrängungszeug auskennen und wir wissen, wie es Menschen geht, die Themen beiseite schieben, und andererseits, weil es so viele Berührungspunkte gibt mit Kommunikation, mit Belastung durch das Gewahrwerden beispielsweise. Ja, also da sehe ich inzwischen überall Anknüpfungspunkte. Das ist eine riesige Arbeit. Es gibt viel zu tun. Wenn Kolleginnen zuhören, kommt dazu. Ihr seid herzlich willkommen. Wir brauchen euch.
Wie viele Mitglieder sind es eigentlich heute bei euch? Kannst du das beziffern?
Das ist ziemlich schwierig. Ich weiß, dass die Sekretariats-AG eine Liste führt, wo die Leute aufgelistet werden oder mitgezählt werden, die sich an uns wenden, dass sie gerne aktiv mitarbeiten würden. Demnach sind wir, glaube ich, ungefähr so bei 1200 im deutschsprachigen Raum, wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, dass dann nicht alle wirklich aktiv werden. Gleichwohl haben wir auch eine Dunkelziffer von Menschen, die sich vielleicht nie irgendwie sozusagen als Sekretariat oder die Bundesebene da gewandt haben, sondern einfach in bestimmten Projekten mitarbeiten. Deswegen ist die Zahl vielleicht gar nicht so falsch, aber ganz genau wissen wir es nicht.
Von Psychologinnen, Psychologen würde man ja so als Laie erwarten, dass die auch besonders besonnen und konstruktiv miteinander umgehen. Ja. Ist es bei euch auch so? Streitet ihr euch auch mal? Und wenn ja, wie löst ihr Konflikte? Habt ihr da vielleicht auch Hinweise an andere Bewegungen?
Das Gute ist tatsächlich, dass wir Unterstützung aus der Arbeits- und Organisationspsychologie auch haben. Da haben wir ja auch einige Kolleginnen, die bei uns engagiert sind und die uns dann immer mal weiterhelfen, wie man solche Meetings beispielsweise gestalten kann, so dass sie nicht so ätzend werden und dass die Menschen gerne daran teilnehmen und es irgendwie auch noch Freude macht und wir gut aufeinander achten. Und wir haben ein ziemlich differenziertes, durchdachtes Onboarding-Verfahren, was allerdings auch prozesshaft begriffen werden muss. Also es entwickelt sich auch permanent weiter. Das heißt, wir überlegen genau, und das ist auch eine Frage, die mir echt am Herzen liegt, wie kann man Menschen, die bisher noch nicht so viel mit dem Thema zu tun hatten, wie können wir die mit an Boot holen, dass die auch Lust haben, damit zu machen und vielleicht für sich Möglichkeiten sehen. Zumal viele bei uns ankommen mit dem Grundgefühl, ich weiß gar nicht genug, ich müsste erstmal ganz viel lesen, ich hatte sowas sowas im Studium gar nicht. Ich habe sowas auch noch nie gemacht und so. Und da dann die Botschaft unterzubringen, hey, du bist trotzdem total wichtig. Wir haben hier viele Sachen, die sind gar nicht schwer. Die kannst du auch schon heute machen. Und im Übrigen dieses Gefühl, nicht genug zu wissen, das ist, glaube ich, was bleibt. Das habe ich bis heute so, dass es eher darum geht, in dieser Unsicherheit sich ein Stück weit zu bewegen. Und das ist vielleicht auch was Psychologen gut können. Aber jetzt klingt das alles super positiv. Es ist natürlich auch manchmal schwierig, ne? Also ich glaube, dass gerade Gruppen, auch so sozialen Bewegungen, dass die gut daran tun, auch sowas wie ein Ausschlussverfahren zu haben für Menschen, mit denen es immer wieder in der Zusammenarbeit hakt, weil wir wissen, dass es einfach ganze Gruppen lahmlegen kann, und das ist bei uns genauso. Und sich auch solchen schwierigen Fragen zuzuwenden, das halte ich für ganz wichtig, und da bieten wir übrigens auch Unterstützung. Falls das jemand hört, der oder die in einer Gruppe ist, die da Unterstützung benötigt, schreibt uns doch einfach gerne.
Was hat sich durch euer Engagement, das ihr ja sehr intensiv betreibt, was hat sich vielleicht in eurem Leben selbst verändert? Lea, ich weiß, dass du in einem überschaubar großen Ort wohnst, wo sich das vermutlich auch schnell rumspricht. Ihr seid in zahlreichen, vor allem du, Lea, in zahlreichen Interviews inzwischen auch vertreten. Du saßt schon auf dem Podium zusammen mit Harald Lesch und Özden Terli. Was hat sich etwas verändert in deinem Leben dadurch? Und wenn ja, was?
Ja, also man kann auch sagen, ich lebe auf dem Dorf, ne? Aber das ist, glaube ich, der Vorteil dadurch, dass wir so dezentral organisiert sind, dass das trotzdem möglich ist, weil ich das hier ansonsten auf dem Dorf nämlich oft vermisse, Beteiligungsmöglichkeiten für mich von hier und auch als Mutter von zwei Kindern, also die zeitlich flexibel sind. Da bin ich ganz froh, dass das funktioniert. Es hat sich richtig viel verändert. Ich habe ja meine Praxis aufgegeben Ende Februar. Das war für mich ein großer Schritt, weil ich mich damit ja gefühlt oder auch real von so einer Sicherheit verabschiedet habe, die mich vorher irgendwie sanft umhüllt hat. Die habe ich jetzt nicht mehr. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ich jetzt viel mehr das machen kann, was sich für mich gerade sinnvoll anfühlt und was mir Freude macht und was ich hoffentlich auch ganz gut kann. Also ich gebe jedenfalls mein Bestes, lerne ja auch immer dazu. Und hier auf dem Dorf, das ist ganz interessant. Manchmal erscheint es mir fast ein bisschen wie so eine Parallelwelt. Einige kriegen das gar nicht mit und ich bin hier ja trotzdem so in allen Alltagsthemen mit den Schulen der Kinder und Sportverein und so weiter und hänge damit drin. Und dann ist es manchmal wie so ein kurzer Urlaub davon, wenn ich dann mal rauskomme und was weiß ich, nach Berlin fahre oder so. Das, also für mich ist es im Grunde die perfekte Kombination jetzt gerade. Es ist ein neues Lebensgefühl, aber ein ganz gutes. Und ich glaube, das kann ja auch eine gute Botschaft sein, ne? Dass wir, nämlich, wenn wir das jetzt ernsthaft durchziehen mit diesen Veränderungen, die uns bevorstehen, dass dann nicht alles nur schwer und schlimm und Verzicht und so weiter, sondern dass sich da einfach auch neue Erlebniswelten auftun. Ich möchte das gar nicht nur zu einfach darstellen, also es ist auch manchmal kompliziert und so weiter und wie man das gut hinkriegen kann, aber es ist eben auch nicht alles nur schlecht.
Mhm. Jetzt hast du vorhin ja schon gesagt, dass du als Psychotherapeutin tätig warst, Mareike ja auch, und du hast tatsächlich deinen Kassensitz Ende Februar 2022 aufgegeben. Du hast ja auch eine Fachausbildung als Fachjournalistin zusätzlich zu deiner Psychotherapie-Ausbildung. Und was machst du jetzt? Du arbeitest bei Klug als wissenschaftliche Mitarbeiterin, wenn ich das richtig verstanden habe. Was beinhaltet das?
Ja, ich arbeite bei Klug. Das ist die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit. Das ist eine ärztliche Organisation, die sich dafür einsetzt, dass das Wissen um die ökologischen Krisen, gar nicht nur die Klimakrise, obwohl es im Namen ist, praktisch einerseits öffentlicher wird, dass mehr Leute darüber Bescheid wissen, und zum anderen, dass das Gesundheitswesen sich da eben auch umrüsten muss, ne? Also je nach Land kommen, ich meine, 5-8% der nationalen Emissionen aus dem Gesundheitssektor. Das ist unglaublich viel. Das war mir bis letztes Jahr oder so auch gar nicht klar. Das heißt, da muss einfach auch eine riesengroße Dekarbonisierung stattfinden, in den Kliniken und so weiter. Da berät Klug. Und da ich Psychotherapeutin bin, bin ich jetzt aber nicht so sehr mit den Dekarbonisierungsstrategien und Klinikberatungen und so weiter beschäftigt, sondern Also ich bin jetzt ganz konkret für ein Projekt eingestellt, wo es darum geht, die Behandlungsprogramme von psychosomatischen Reha-Kliniken weiterzuentwickeln. Also dass da geht es gar nicht so sehr um Emissionsminderung, sondern wie sich das auf Behandlungen auswirkt, wenn wir den planetaren Notfall ernst nehmen und mitdenken. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten und Grenzen und Herausforderungen. Und das fällt so ein bisschen zu eruieren und herauszufinden, was da so die zentralen Aspekte sind, das ist mein Job. Dafür führe ich Expertengespräche beispielsweise und spreche mit Leuten, die dazu Ideen haben oder sich damit schon auseinandergesetzt haben. Und das ist sehr spannend und kommt mir sehr entgegen, weil ich sehr neugierig bin.
Zumindest unserem Eindruck nach ist es schon noch so, dass über die psychischen Auswirkungen, die die zunehmende Erderhitzung auch haben kann oder vermutlich haben wird, in der Breite, in der Öffentlichkeit eigentlich noch ziemlich wenig bekannt ist oder auch zumindest nicht viel drüber gesprochen wird. Was gibt's da an Erkenntnissen, Forschung vielleicht dazu, wie sich so diese Klimahölle, wie es Antonio Guterres vor kurzem bezeichnet hat, wie sich die auf unsere Psyche auswirken wird oder auch auf psychiatrische Störungsbilder? Und vielleicht auch, weil du das Gesundheitssystem erwähnt hast, ist das ausreichend darauf vorbereitet?
Also jetzt mit Beginn meiner neuen Arbeit habe ich mich da reingelesen, noch weiter. Und also als Grundbotschaft kann man, denke ich, sagen, die fortschreitende Erderhitzung wirkt sich auf jede einzelne medizinische Fachdisziplin aus. Und zwar insofern, dass die Krankheitslast zunimmt, also dass ganz viele Erkrankungen, auch körperliche wie psychische, häufiger werden, schlimmer werden, sich verändern, mehr Infektionskrankheiten und so weiter auftreten. Gerade bei Hitze, dass sich auf viele schon vorerkrankte Menschen kompliziert auswirkt, dass zum Beispiel Medikamentendosierungen angepasst werden müssen, dass Trinkmengen angepasst werden müssen, was bei Nierenerkrankungen schwierig ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Auswirkungen sind unglaublich. Und speziell auf die Psyche sind sie auch ganz furchtbar. Das ist eigentlich meine Hass-Vortragsanfrage, wenn ich irgendwo einen Vortrag über die psychischen Folgen der Klimakrise halten soll, weil es so furchtbar ist. Also man kann im Grunde sagen, dass sämtliche psychische Erkrankungen durch direkte oder indirekte Effekte zunehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, dass es sämtliche sind, aber es sind also die überwiegende Mehrheit. Zum Beispiel durch Hitze steigert die Aggressivität, es nimmt soziale Kohärenzgefühle ab. Das heißt, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in Gesellschaften wird weniger. Das hat dann auch wiederum Auswirkungen auf die Psyche. Dann gibt es die ganzen indirekten Effekte, die zum Beispiel durch Flucht oder Vertreibung und dergleichen entstehen, was ja auch wieder Auswirkungen auf die Psyche hat. Und wir müssen uns dabei ja verdeutlichen, dass wir bereits heute viel zu wenig Behandlungsplätze haben, dass die Leute ewig suchen, keinen Therapieplatz finden und selbst wenn sie einen finden, dass dann eine Traumatisierung irgendwie auch nicht mit 20 Sitzungen Psychotherapie weg ist, sondern die Menschen sind für ihr Leben davon geprägt. Und das ist einfach was, also da denke ich mir, das können wir als Gesellschaft nicht wollen. Und dann finde ich es an dieser Stelle wichtig, den positiven Schwenk hinzukriegen, den es auch hier gibt, nämlich dass die Forschung, die aktuelle Forschung zur Klimakommunikation, jetzt hier zum Beispiel rund um Climate Outreach, sagt, dass an diesem Punkt die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung aufmerksam wird und dann auch für Klimaschutz zu begeistern ist. Also diese verschiedenen Segmente der Bevölkerung, die sonst vielleicht gar nicht so viel mit diesen Themen zu tun haben, wenn denen deutlich wird, dass das gesundheitlich auch für sie persönlich tatsächlich Einschränkungen bedeutet und eine Verschlechterung, dann werden die Leute wach. Und ich deswegen halte ich es für so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich denke, dass gesellschaftlich gerade das Thema mit der psychischen Gesundheit inzwischen breit verankert ist. Also dass viele merken, das ist ein Thema oder vielleicht schon mal eigene Erfahrungen damit gemacht haben, wenn es ihnen selber schlecht geht oder jemandem im Umfeld. Und da deutlich zu machen, hey, das können wir auch verhindern mit Klimaschutz, dass das noch schlimmer wird und so. Dass die Veränderungen, vor denen wir stehen, welche sind, die uns für die Psyche gut tun, ich glaube, dann ist es leichter, da eine breitere Zustimmung zu erreichen. Das glaubt nicht nur ich, das steht auch in der More-and-Common-Studie zum Beispiel.
Wichtiger Punkt, Thema Klimakommunikation und auch nochmal diesen Link herzustellen zwischen der Klimakrise bzw. Erderhitzung und der eigenen psychischen Gesundheit, um Menschen ins Handeln zu bekommen. Wenn man jetzt nochmal bei der nicht so schönen Seite bleibt, sozusagen Klimaängste, auch der Begriff der Solastalgie, der momentan zumindest in meinen Ohren immer häufiger genannt wird. Ja, also so dieses Gefühl von starkem Verlust, wenn das eigene Lebensumfeld, wenn die eigene Heimat sozusagen auch zerstört wird. Wie ist das in der Psychotherapie? Wie werden solche Dinge betrachtet? Sind es behandlungswürdige Störungsbilder oder eher Probleme, die in der Gesellschaft liegen?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die mich persönlich gerade auch sehr beschäftigt. Also grundsätzlich Solastalgie zum Beispiel würde ja sowas meinen wie die Traurigkeit mit Blick auf die sich verändernde Natur, die wir hier in Deutschland, kommt das auch ein bisschen mehr auf als Phänomen, aber letztlich ist es noch mehr in Ländern des globalen Südens untersucht oder bei Menschen, die sehr naturnah leben, also zum Beispiel Fischerei, Landwirtschaft, Tourismus und so weiter, da ist es noch viel verbreiteter. So, jetzt würde ich als Psychotherapeutin sagen, die Traurigkeit mit Blick auf die sich verändernde Natur würde ich erstmal denken, gesund und normal. Also wäre ja geradezu komisch, wenn es uns nicht emotional berühren würde und wenn es uns kalt ließe. Genauso wie im Übrigen nicht nur die Traurigkeit, sondern auch viele andere Gefühle, sämtliche Gefühle, die in der Auseinandersetzung mit der Klimakrise oder überhaupt mit den ökologischen Krisen auftauchen können. Sie sind auf einer realen Veränderung begründet und damit erstmal gesund und normal, richtig und wichtig, weil sie uns zum Handeln motivieren können. Wir wissen, wenn was eine emotionale Bedeutung für uns hat, dann sind wir eher bereit, darüber in irgendeiner Form aktiv zu werden oder dem Thema Aufmerksamkeit zu schenken. Also da möchte ich dringend warnen vor einer Pathologisierung von diesen Gefühlen. Das halte ich für nicht angemessen und nicht hilfreich, sondern im Gegenteil, was ich mir wünschen würde, wäre sowas wie eine Reflexion dieser Gefühle und verbunden mit der Frage, was machen wir denn jetzt damit? Nehmen wir das jetzt einfach nur so hin als Befund? Und da finde ich, wird es ethisch auch wirklich schwierig, gerade wenn man sich anguckt, wie viele auch Kinder und Jugendliche davon betroffen sind, von Zukunftsängsten und dergleichen. Also das, was dagegen wirklich helfen würde, ist nicht Psychotherapie, sondern das ist Klimaschutz. Wenn nämlich zum Beispiel jetzt auch bei den Kindern und Jugendlichen, wissen wir es auch aus der Forschung, wenn die den Eindruck haben, dass die Erwachsenen oder die Regierung oder überhaupt irgendwer sich da vernünftig drum kümmert, dann nehmen diese Gefühle ab und werden weniger belastend. Das heißt, das wäre im Wesentlichen der beste Schutz. Aber es ist ja immer nicht schwarz-weiß. Und wir dürfen auch nicht ausklammern, dass es Menschen gibt, die total betroffen davon sind und vielleicht auch Symptome entwickeln und dann eine psychotherapeutische Hilfe sinnvoll sein kann. Das gibt es auch. Da bieten wir ja auch als Psychologist for Future ein Beratungsangebot. Gibt es auf der Website, kann man sich das angucken. Auch Materialien. Man muss nicht gleich die Beratung in Anspruch nehmen. Das gibt es auch. Allerdings aus meiner Erfahrung heraus nicht so oft. Also selbst unter klimaengagierten Menschen erlebe ich die in der Regel als psychisch sehr reflektiert und gut in der Regulation eigener Gefühle. Als Erwachsene können wir das in der Regel, dass wir auch schwierige Gefühle gut bewältigen können.
Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 € im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora924.de, www.lora924.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
Ihr hört den Klimafunk der Parents for Future München auf Lora München. Kommen wir zurück zu unserem Interview. Elisabeth Frank spricht mit Lea Dohm, eine der beiden Gründerinnen der Psychologists for Future.
Ich möchte an der Stelle zu eurem Buch kommen, das du zusammen mit Mareike Schulze geschrieben hast. Titel Klimagefühle. Es ist dein zweites Buch, so formuliere ich es jetzt mal, quasi aus den Reihen der Psychologists for Future. Das erste Buch hieß Climate Action. Zusammen mit anderen warst du da Herausgeberin 2021. Jetzt das Buch Klimagefühle. Wir haben zwischendrin immer punktuell immer wieder über das Thema Gefühle gesprochen. Gefühle, die einen auch ins Handeln bringen können. Vielleicht magst du noch mal was dazu erzählen, an wen sich das Buch richtet, was euer Anliegen dabei war und vielleicht auch, wieso die Rezeption ist, wie die Reaktionen ausfallen.
Okay, also das Buch richtet sich an Menschen, die in irgendeiner Form Gefühle zur Klimakrise haben. Das klingt jetzt sehr basal. Es ist auch tatsächlich ja kein Fachbuch, sondern ein Sachbuch. Das heißt, es ist einfach formuliert, es ist einfach geschrieben. Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und frustriert sind beispielsweise, weil sie denken, es geht alles viel zu langsam, es tut sich nicht genug, die Angst haben, die sich vielleicht auch Sorgen machen um die Kinder, um die eigene Zukunft, die frustriert und genervt sind mit Blick auf EntscheidungsträgerInnen, also die sich in irgendeiner Form fürs Klimathema interessieren, die sind herzlich eingeladen, dieses Buch zu lesen. Und ich hoffe, dass es für die nützlich ist. Die Rückmeldungen gehen in eine solche Richtung. Wobei das Buch, also es ist ja auch in gewisser Weise eine Zumutung, ne? Also sich mit diesen Gefühlen so auseinanderzusetzen, wie viele von uns sie bereits haben. Wir neigen ja gerade als Menschen auch ein bisschen dazu, das ist unangenehm, mein Alltag ist eh schon schwierig genug, so, da muss ich mir nicht auch noch sowas reinziehen, sondern mach lieber irgendwas Angenehmes, wo ich mich vielleicht ein bisschen mehr berieseln lassen kann. Also dieses Buch bietet tatsächlich die Möglichkeit einer wirklich tiefen emotionalen Auseinandersetzung. Ich kann sagen, dass es im Schreibprozess und von Lesenden habe ich das auch schon gehört, anstrengend war zum Teil. Also man muss auch nicht von vorne bis hinten durchlesen, sondern gerade sich in so Gefühle von Traurigkeit und so mal wirklich reinzugeben und in Ängsten und was auch immer damit dranhängt, das kann anstrengend sein und das kann auch herausfordernd sein und gleichzeitig hatte es hinterher was ganz Klärendes. Und seitdem dieses Buch eingetütet ist und ich nicht mehr daran weiterschreibe, fühle ich mich wirklich richtig gut. Also ich fühle mich wie ein Stück weit befreit. Das ist jetzt anekdotische Evidenz, ne? Das heißt, das muss noch lange nicht für alle Menschen so gelten. Aber ich denke, dass das was Klärendes haben kann, was Klarifizierendes und dass es mich unterstützt, in meinem Kurs so weiterzumachen und mich weiter einzubringen. Also es gibt mir einen gewissen Halt und ich hoffe, dass das für andere Menschen auch der Fall ist. Wir kriegen manchmal E-Mails, Mareike und ich, von Leuten, die das gelesen haben und die sowas schreiben wie, hey, ich habe das Buch gelesen und ich habe jetzt in meiner Stadt das und das Projekt mal angestoßen. Wow, und das toll. Ist natürlich die schönste Rückmeldung, großartig, die man sich nur vorstellen kann. Also da geht mein Herz auf. Dafür hat sich auf jeden Fall schon mal der ganze Stress gelohnt. Und ich glaube, dass neben den Teilen, die vielleicht, wie ich gerade gesagt habe, ein Stück weit eine Zumutung sind, wir auch was zu bieten haben, nämlich einen konstruktiven Umgang damit und wie wir mit diesen Gefühlen gut klarkommen können, zumal die uns die nächsten Jahrzehnte begleiten werden. Und ich glaube, das ist was da auch mit drin steckt.
Klimaprotestierende werden oft mit der jüngeren Generation gleichgesetzt, obwohl man, wenn man genau hinguckt, da ganz viele Menschen unterschiedlichen Alters sieht und teilweise sogar auch mehr Ältere. Wie ist denn eure Erfahrung mit Eltern quasi als einer besonderen Gruppe nochmal, die vielleicht auch Kinder haben, die sich über dieses Thema Gedanken oder auch Sorgen machen? Wie geht es denen damit? Mit der Klimakrise, mit ihren Emotionen.
Ja, Kinder können ein unglaublicher Motor fürs eigene Engagement sein, ne? Also ist bei mir auch so. Ich habe ja auch zwei Kinder. Und ein Stück weit mache ich es auch für die, was ich tue, weil ich natürlich möchte, dass der in Zukunft so sicher wie nur möglich irgendwie gestaltet werden kann. Und gleichzeitig erlebe ich es aber auch so, dass gerade jetzt in der Corona-Zeit viele Familien und viele Eltern hochbelastet sind. Also es wird ja wirklich ganz viel auf die Eltern abgewälzt, sage ich mal, mit Betreuungsausfällen und was wir da alles kompensieren müssen an irgendwie Sachen, die in den vergangenen Jahren schiefgelaufen sind. Das ist einfach wirklich sehr viel. Und ich glaube, die Grundbelastung ist sehr hoch und weist aber auch ein Stück weit auf das Problem hin, vor dem wir stehen, dass nämlich oftmals die Erwerbsarbeit viel gesellschaftlich viel höher bewertet wird als die Care-Arbeit und so weiter. Das ist ja auch alles Teil des Problems. Wenn wir tatsächlich gucken, wie wir als Gesellschaft ausgerichtet sind, auf Leistung, auf Geschwindigkeit, auf höher, schneller, weiter, dann ist das nicht nur was uns weiter reinführt in die Klimakrise, sondern auch was uns krank macht und auch was Familien belastet. Ich glaube, dass das ein guter Anknüpfungspunkt ist, um auch für Eltern zu zeigen, hey, das, was wir wollen, die Veränderung, die wir wollen, die wir für unsere Gesellschaft auch brauchen, um uns eine sichere Zukunft zu schaffen, die würden an verschiedenen Stellen wahrscheinlich auch große Entlastung für uns bieten. Mhm. Vielleicht eine Entschleunigung beispielsweise, ein Wertewandel hin zu mehr Verbundenheit, dass wir uns gegenseitig mehr aushelfen in Problemen. Also was würde ich mir das wünschen, dass ich hier vor Ort zum Beispiel eine Familie hätte, habe ich nicht, die auch mal die Kinder übernimmt. Aber wenn ich hier schon keine Familie habe, dann möge es doch irgendwie ein anderes soziales Konstrukt geben, wo ich mich gut eingebunden fühlen kann und wo ich Unterstützung erfahre. Und all sowas, das hängt auch zusammen mit den ökologischen Krisen. Und da diesen Zusammenhang im Gehirn auf die Kette zu kriegen, da kriege ich selbst manchmal schon fast eine Gehirnlähmung, wenn ich mich damit beschäftige, aber den gibt es. Und das hängt alles miteinander zusammen und zeigt aber auch, was für ein positives Zukunftsbild da auch drin steckt und wie cool das wäre, wenn wir das schaffen würden, wie entlastend das wäre und was wir unseren Kindern da bieten können. Ja. Und auch dieser Ausstieg aus diesem permanenten Leistungsdruck und diesem Bulimie-Lernen in den Schulen, das kann doch kein Mensch wollen. Mhm. Das wissen die allermeisten von uns, dass das nicht richtig ist und nicht gut funktioniert. Also lasst uns mal was Neues schaffen.
Ja, was ich da aus persönlicher Sicht gesprochen auch immer noch einfach unglaublich finde, ist, dass Tätigkeiten, die sozusagen unsere Umwelt und unsere Lebensgrundlagen zerstören, reich entlohnt werden, hingegen mit Tätigkeiten, die dem Gemeinwohl dienen und unseren Lebensgrundlagen dienen, dass man da am Rande des Existenzminimums teilweise unterwegs ist. Das finde ich auch nach wie vor einfach ein ganz, ganz großes Problem.
Aber ja, das geht gar nicht, ne? Also, dass es da noch keine Vermögensteuer gibt, da kriege ich echt zu viel. Also, wie kann das bitte schön sein? Und die Forschung unterstützt das ja auch, ne? Die sagt, dass nämlich dann zum Beispiel Klimaschutzmaßnahmen gesellschaftlich eher mitgetragen werden, wenn sie auch als gerecht empfunden werden. Ja. Das heißt, wenn die Reichen mehr zur Kasse gebeten werden. Ja. Also, und es ist so logisch. Also, es stecken so viele Zusammenhänge mit drin, die man gleichzeitig lösen könnte und die wir gleichzeitig angehen könnte. Es kann auch nicht sein, dass reiche Menschen allein durch ihren finanziellen Wohlstand so viel mehr Macht haben als Ärmere. Ja. Was ist denn das? Wie ungerecht. Also da kann ich mich richtig drüber empören. Und das bestärkt mich aber in dem Wunsch, diese Veränderung voranzutreiben.
Genau, da sind wir jetzt schon bei Empörung. Von Empörung ist der Weg vielleicht nicht mehr so weit zu Erregung. Stichwort Erregungsgesellschaft. Ihr macht in eurem Buch einen Widerspruch aus zwischen einer entemotionalisierten Gesellschaft und einer Erregungsgesellschaft.
Also mit der Entemotionalisierung probieren wir das zu beschreiben, unseren Eindruck, dass Gefühle im sozialen Miteinander zurzeit nicht so hoch im Kurs sind. Also es wird wenig drüber gesprochen. Selbst unter vergleichsweise engen Freundinnen oder so kommt es nicht immer zur Sprache, wie es uns wirklich geht, was uns beschäftigt, was uns im Herzen bewegt und so weiter. Und dass das, was ist, was sicherlich diesem kapitalistischen Leistungsmotiv auch ein Stück weit dient, nämlich dass wir immer so weiter funktionieren und wie geht's dir auch, muss ja irgendwie auf so ein Weitermachen darauf hingewiesen werden, dass das sozusagen der Kurs ist. Und gleichzeitig finde ich es an dieser Stelle ganz hilfreich, das mal zu unterbrechen und uns wirklich zu fragen, wie geht's uns eigentlich und was trägt dazu bei? Ich glaube, dass ganz viele Menschen mindestens so ein subtiles Unwohlsein empfinden, was vielleicht gar nicht immer so ganz klar zuzuordnen ist, wo gehört denn das jetzt hin, aber schon so ein Gespür dafür haben, dass gerade irgendwas nicht gut läuft. So. Und das mit der Erregungsgesellschaft, da kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, dass wir das in dem Buch geschrieben haben, aber was mir dazu einfällt, ist, dass medial zum Beispiel, dass ja so eine Tendenz gibt, Berichte zu veröffentlichen, die auf eine gewisse Empörung hervorrufen, damit die dann häufiger geklickt werden und mehr gelesen werden und so weiter. Und dass das im Zweifel dazu führen kann, dass zum Beispiel Berichte übers Königshaus irgendwie tausendfach in der Timeline erscheinen, während die, die über die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen gehen, weil unangenehmes Thema und so weiter, dann eher irgendwie ganz weit unten oder gar nicht erscheinen. So dass ich denke, dass da auch der klassische Journalismus, wie wir ihn kennen, vor einer großen Herausforderung steht, dessen Aufgabe es ist ja letztlich einzuordnen, wie relevant ist das Thema. Und ich denke, es gibt nichts Relevanteres als unsere Lebensgrundlagen, als Grundlage unserer Zivilisation. Und wie das abgebildet werden kann, und da reicht es eben nicht, das in einzelne Ressorts auszulagern, das wird die Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein. Wir helfen da auch gerne psychologischerseits.
Was das Thema Erregung angeht oder vielleicht auch Aufmerksamkeitsökonomie in den Medien, da ist es ja momentan so, dass die Aktionen von der letzten Generation viel kontroverse Aufmerksamkeit auch in den Medien bringen. Wie ordnet ihr als Psychologist diese Aktionen ein? Bringen die das Klimaschutzthema voran? Wird dadurch die Priorität weiter hochgesetzt? Oder schaden Sie dem Thema eher, wie es ja vor allem Politikerinnen immer wieder behaupten? Wie ist da eure Sicht?
Also für die Psychologists kann ich da nur schwer sprechen, weil es nämlich bei uns auch in verschiedene Richtungen diskutiert wird. Und also ich weiß, dass es einige Kolleginnen gibt, die da tatsächlich Awareness-Arbeit machen oder auch an diesen Protesten mit beteiligt sind. Und andere, die denken, es ist überhaupt nicht hilfreich, es ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Also da bilden wir auch sozusagen alles ab. Meine persönliche Sicht ist die, dass die letzte Generation es gerade schafft, dieses Thema oben zu halten und dass wir da so viel drüber reden, das haben wir denen zu verdanken. Ich wünschte, es wäre auf andere Art und Weise möglich, dass sich dafür niemand an der Autobahn festkleben muss, weil ich finde es fast beschämend, dass es nötig ist. Und mir tun die Menschen auch leid, die das machen. Ich habe großen Respekt davor und gleichzeitig scheint es das zu brauchen, dass wir immer wieder darüber überhaupt, also dass wir mit dem Thema in Kontakt kommen und darüber im Gespräch bleiben. Und ich glaube, entscheidend ist, nicht diesem Sog zu unterliegen, dann nur über die Protestform zu sprechen, sondern zu gucken, was dahinter ist. Also was wir jetzt eigentlich, was die nächsten Schritte sind. Also dass wir praktisch das auch nutzen, daraus was Gutes zu machen und Veränderungen voranzutreiben. Was wäre sicherlich auch im Sinne dieser AktivistInnen, die vermutlich auch keine Lust haben, sich im November auf eine Autobahn zu kleben.
Unserem Eindruck nach entsteht auch immer wieder die Frage, diese Aktionen der letzten Generation könnten polarisieren und auch quasi innerhalb der Klimabewegung zu einer Polarisierung führen oder sogar dazu, dass die Klimabewegung zerrissen wird. Wie ist da deine persönliche Prognose?
Stichwort Also Präventivhaft geht natürlich gar nicht, das muss ich schon mal vorweg sagen. Also wer auf diese Idee gekommen ist, ist mir echt ein Rätsel. Aber Diskussionen darüber innerhalb der Klimabewegung. Ja, ich erlebe das auch so, dass das was Polarisierendes hat. So, ich merke, dass bei mir selbst immer ein ganz unangenehmes Gefühl einsetzt, wenn ich merke, wie innerhalb der Klimaszene bei klimabewegten Menschen das eine oder andere Handeln abgewertet wird. Das geht ja in beide Richtungen. Ne? Es gibt ja die eine Seite, die sagt, ja, das, was die letzte Generation macht, das geht gar nicht, das nützt uns überhaupt nicht, das schadet uns eher. Und dann gibt es allerdings auch AktivistInnen, die sagen, ja, die müssten viel mehr sich jetzt mit auf die Straße kleben und mit hier mit uns dabei sein und so weiter. Also so, dass da dann auch so ein Gegeneinander entstehen kann. Und das finde ich überhaupt nicht hilfreich, weil, was wir mal deutlich sagen können, ist, dass es verschiedene Menschen an verschiedenen Stellen gibt, die echt probieren, richtig viel probieren, Zeit investieren, Mühe investieren, um diese Veränderung voranzutreiben und dass ich mir da psychotherapeutischerseits auch vielleicht ist das aus dieser Rolle heraus, aber ich wünsche mir eine gewisse Wertschätzung füreinander, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass die allermeisten das probieren, was in ihren Möglichkeiten steht und dass da die Einschätzung ganz unterschiedlich ist, unbenommen. Also ändert sich ja bei mir selbst auch dauernd. Ich denke auch manchmal 2 Wochen später, ja, das und das wäre jetzt noch ein bisschen sinnvoller gewesen, Lea. Ne? Aber das weiß man ja nicht immer. Und wir machen das ja so gut, wie wir können. Und ich denke, dass der Feind ist ganz woanders zu suchen. Also eben nicht in der Klimaszene, ne? Sondern dass wir uns da eher zusammentun und auch zusammenhalten und mit einer Wertschätzung begegnen. Das würde ich mir wünschen. Und das erlebe ich aber auch bei den allermeisten Menschen so. Ja. Und wenn nicht, dann weise ich die darauf hin, weil das was ist, was mich stört. Und das möchte ich dann auch irgendwie nicht unkommentiert lassen.
Finde ich auch sehr wichtig, nochmal den Hinweis zu geben, dass man verschiedene Aktionsformen ausüben kann und dass es auch wichtig ist, diesen verschiedenen Aktionsformen auch Wertschätzung, beziehungsweise den Menschen, die das praktizieren, auch Wertschätzung zukommen zu lassen. für ihr Engagement als solches und was wir ja als Klimaengagierte in aller Regel erreichen wollen, ist, dass die Politik endlich das tut, wofür sie gewählt wird oder gewählt werden sollte, nämlich Strukturen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die klimafreundliches Verhalten erleichtern und klimaschädliches Verhalten erschweren oder zumindest oder besser noch verhindern. Und das geht gleichzeitig aber eben auch nur, wenn entsprechend Politik gewählt wird, also wenn entsprechende Politikerinnen und Politiker gewählt werden. Wie können wir denen jetzt Mut machen, die gerade ja auch vielleicht Angst vor Wiederwahl haben, vor denen, denen so eine Politik nicht gefällt? Wie können wir denen Mut machen?
Ich finde die Formulierung ganz schön, denen Mut zu machen. Man könnte ja auch sagen, wie können wir denen Druck machen?
Das versuchen wir ja auch. Genau.
Ja, also indem wir immer weiter dranbleiben und alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Und die sind ja ganz unterschiedlich. Also je länger ich dabei bin, desto mehr halte ich ja tatsächlich auch von sowas wie ganz klassischen Briefen, ne, den Leuten einfach mal zu schreiben und nachzufragen. Übrigens auch möglich bei Fernsehsendungen. Was ich mir wünschen würde, wäre ein unmittelbarer Faktencheck bei medialer Abbildung von PolitikerInnen-Aussagen, weil ich das für unglaublich fatal finde, wenn da irgendwelche Aussagen getätigt werden, bis wann man klimaneutral sein möchte und dann aber gleichzeitig Entscheidungen getroffen werden, die dem widersprechen. Sowas muss meines Erachtens offengelegt werden, journalistische Leistung, aber auch nicht nur. Also es gibt viele, ich kenne aus der Klimabewegung, gibt es manchmal so einzelne Personen, die für bestimmte Bereiche so ein super gutes Verständnis haben. Also gerade vielleicht auch in Bereichen, in denen mir das eher schwerfällt, wo ich mich erst irgendwie einlesen muss und wie viel Parts per Million und so. Und einige können das super. Und wenn diese Menschen das nutzen würden, um das einzuordnen, und zwar möglichst unmittelbar und da tatsächlich immer wieder die Aufmerksamkeit darauf zu richten, dann ist das meines Erachtens sehr viel wert. Und ich glaube, was wir auch noch machen können und was hilfreich wäre, als klimabesorgte Menschen oder als Menschen, die wir uns mit diesen Themen beschäftigen, ist, dass wir gezielt das fordern, wo wir wissen, dass das das Potenzial hat, soziale Kipppunkte zu triggern. Und das betrifft einerseits den Wertewandel, deswegen ist es auch eins meiner Lieblingsthemen, weil es so wahr ist, weil es so viel Potenzial hat und weil es aber eben auch ein Kipppotenzial mit in sich birgt, wenn sich nämlich Normen und Werte in der Bevölkerung verschieben. Und dazu gehört aber auch sowas wie Offenlegung aller Emissionen, ne? Dass wir weiterhin darauf hinarbeiten, dass die Städte klimaneutral werden und fossile Vermögenswerte, dass wir da rauskommen. Also dass wir sowas immer weiter beackern. Ein befreundeter Politpsychologe hat mal gesagt, Lea, das, was ihr brauchen werdet, ist Einfachheit und Beharrlichkeit. Immer wieder dranbleiben, auf verschiedenen Kanälen. Die wir am liebsten mögen, sei es irgendwie der klassische Brief oder das Gespräch mit der Nachbarin oder auch Social Media. Jede einzelne Auseinandersetzung damit hilft, weil es das Thema oben hält. Es schafft eine mentale Operation, die das Problembewusstsein vertieft und das Thema einfach auf der Agenda hält.
Jetzt haben wir ganz oft das Stichwort schon gehabt, Mut. Und das ist ja schon auch eine sehr wichtige Klimaemotion. In einer der letzten Sendungen habe ich über das Thema Mut auch mit dem Psychiater Andreas Meissner gesprochen. Wie kann man aus deiner Sicht Mut entwickeln? Also hat man Mut oder ist es auch eine entwicklungsfähige sozusagen Emotion oder ist es gar keine Emotion, sondern was anderes? Wie kann man eine mutige Grundhaltung entwickeln?
Also dazu fallen mir zwei Sachen ein. Das erste ist, dass wir für uns selbst schauen, was macht mir eigentlich Angst? Also ich glaube, viele haben schon irgendwie sowas wie einen Gedanken, das und das müsste man eigentlich mal machen oder das und das wäre doch vielleicht ein hilfreicher Schritt. Also dass wir selbst so Ideen dafür haben, über die wir uns vielleicht abends auf dem Sofa unterhalten, aber die wir dann selbst nicht so in die Umsetzung bringen. Und da das anzugehen und das selbst zu machen, sich da der eigenen Angst zu stellen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt in Richtung Mut. Und dann vielleicht noch eine Erkenntnis aus der Psychotherapie. Wir wissen, dass Mut leichter wird, wenn wir das Backup einer Gruppe haben. Also wir erleben das beispielsweise in Psychotherapiegruppen, dass Leute, die sich da gut aufgehoben fühlen, das plötzlich schaffen, sich aus einer jahrelangen schwierigen Partnerschaft zu lösen oder so. Und dann so Entwicklungsschritte gehen, die vorher irgendwie noch ganz unmöglich erschienen oder viel, viel zu groß und viel zu schwer. Und wenn wir da den Rückhalt haben und die Unterstützung und auch eine Beständigkeit, dann kann uns sowas unglaublich stark machen. Und ich denke, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gerade, wenn wir zum Beispiel klimabesorgt sind oder so, dass wir uns eine Gemeinschaft suchen, sei es in der For Future Bewegung, die es immer noch gibt und die lebt, selbst wenn sie nicht auf der Straße vielleicht mehr so präsent ist. Aber dieser Rückhalt ist weiterhin da und auch diese Unterstützung ist weiterhin da. Und sich da einzubringen und Verbündete zu suchen, das halte ich für unglaublich hilfreich. Aber es ist nicht für alle was. Also einige Menschen kriegen das sogar eher hin, wenn sie es alleine für sich planen und angehen, bestimmte Aktionen. Und Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet, das auch zu machen, was einem Angst macht.
Gut, ich möchte mich an der Stelle super herzlich bei dir bedanken. Da waren so viele tolle Dinge dabei. Ich könnte dir noch ganz, ganz lange zuhören. Aber jetzt einfach vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung und das Interesse.
Lora München auf der 92.4. Klare Sprache, klare Infos, klare Sachen.
Manfred Bauer hat euch für die kommenden Wochen einige interessante Veranstaltungstipps ausgewählt. Manfred, bitte.
Such dir noch ein besonders schnell beschaffbares Geschenk zu den Neujahrswünschen? Dann holt euch den Regenwaldkalender für 2023 in der Stadtinformation am Marienplatz im Erdgeschoss von Neuen Rathaus. Nur 12 Euro pro Stück. Freut alle damit Beschenkten und nützt dem indigenen Volk der Ajaninka in Peru, mit dem die Stadt München eine Klimapartnerschaft pflegt. Die Stadtinformation hat praktische Öffnungszeiten. Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr. An Silvester ist die Stadtinformation geschlossen. Die Münchner Ortsgruppe von Extinction Rebellion lädt euch zu einem Online-Café ein. Am Mittwoch, 4. Januar, werden eure Fragen beantwortet und ihr könnt diese Gruppe kennenlernen. Los geht's ab 20 Uhr. Details unter, zusammengeschrieben, extinctionrebellion.de, dort weiter zur Rubrik Events, wählt dort die Ortsgruppe München aus. Der Klimatreffpunkt hat Winterpause. Weiter geht's erst wieder am Donnerstag, 12. Januar. Dafür startet am nächsten Donnerstag, 5. Januar, der monatliche Stammtisch. Alle Infos findet ihr auf klimatreffpunkt.de. Wie hat sich das Klima seit der letzten Eiszeit verändert? Wie sieht man den Einfluss des Menschen auf die weltweite Erwärmung und wo stehen wir gerade? Dr. Thomas Geist ist Experte für Erdbeobachtung, unter anderem für die Europäische Weltraumorganisation ESA. Er zeigt, wie das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus helfen kann, Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen. Der Titel seines Vortrags: Der globale Klimawandel und was uns der Blick aus dem All verrät. Am Montag, 9. Januar um 20 Uhr in der Einsteinstraße 28. Die Anmeldung erfolgt über die Münchner Volkshochschule. Details findet ihr unter mvhs.de, dann weiter mit dem Suchbegriff Klimawandel. Energiesparen und Klimaschützen. Was kann ich tun? Diese Frage beantwortet euch Dr. Michael Billhartz, Experte beim Umweltbundesamt. Es geht um klimaneutrales Leben, jetzt als Nahziel. Vielleicht ein Impuls für euch, der gute Vorsätze im neuen Jahr unterstützt. Sein kostenfreier Vortrag startet um 19 Uhr am Donnerstag, 12. Januar. Kommt entweder in den Münchner Zukunftssalon in der Walterstraße 29 oder nehmt per Zoom online teil. Details und die Anmeldung findet ihr auf protect-the-planet.de. Dann weiter zur Rubrik Events. Unter dem Motto »Wir haben es satt« startet am Samstag, 21. Januar um 12 Uhr eine Demo in Berlin am Brandenburger Tor. Ein breites Bündnis lädt ein für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und gutes Essen für alle. Wer nicht mit dem eigenen Traktor anreisen will, ihr könnt auch eine Treckerpartnerschaft übernehmen und unterstützt damit ein starkes Auftreten von Bäuerinnen und Bauern auf der Demo. Details findet ihr auf wir-haben-es-satt.de. Wir finden uns in Situationen wieder, in denen Klima zum Thema wird oder wir es zum Thema machen wollen. Was können wir tun, damit daraus ein gutes, konstruktives Gespräch wird, das andere ermutigt? Im Klimatalk, einem zweistündigen Online-Seminar, geht es um hilfreiche Strategien und Lösungen vor dem Hintergrund von Erkenntnissen zur Psychologie in der Klimakommunikation. Wir tauschen uns aus und reflektieren unsere Erfahrungen. Kurze Übungssequenzen im geschützten Rahmen lockern das Ganze auf und festigen neue Erkenntnisse. Der nächste Termin für dieses Seminar ist am Samstag, 28. Januar um 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Für die Anmeldung zu dieser Online-Veranstaltung schreibt eine E-Mail an münchen@parentsforfuture.de. Weitere Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage parentsforfuture.de/München. Dort sind auch unsere regelmäßigen Veranstaltungen aufgeführt, zum Beispiel das Plenum der Parents for Future München.
Noch ein weiterer Hinweis: Der nächste Klimafunk kommt am 30. März 2023, wieder um 19 Uhr. Und damit verabschiede ich mich für heute. Unser Gast in dieser Sendung war Lea Dohm. Elisabeth Frank führte das Interview mit ihr. Manfred Bauer präsentierte die Veranstaltungstipps. Sendungsleitung und verantwortlicher Redakteur Ulrich Türk. Schreibt uns für Fragen oder Kritik zur Sendung kritik@lora924.de. Lora München ist ein freies Radio und ist auf eure Spenden angewiesen. Wenn ihr weiterhin unser Radio und damit Münchens vielfältige Medienlandschaft unterstützen wollt, auf lora924.de findet ihr alle Infos, wie ihr uns mit einem Beitrag unterstützen könnt. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal von mir. Im Anschluss folgt nun die Sendung Psychische Gesundheit, diesmal die letzte Folge. Guten Rutsch, bis zum nächsten Mal.